Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. In der aktuellen Podcast-Folge spreche ich mit Leon, dem Sänger der Berliner Band Il Civetto, über das neue Album Liebe auf Eis, das letztens erschienen ist. Dabei wünsche ich viel Spaß.
Ja Mensch, schön, dass du hier bei uns aufgekreuzt bist. Du bist mit dem Zug hergefahren, ne?
Ja, genau. Wir haben ja, unser Album heißt Liebe auf Eis. Und da hatte jemand die geniale Idee, wenn man Liebe auf Eis auf Englisch schreibt, dann steht da Liebe auf ICE. Und dann haben wir uns entschieden, so ein bisschen als Hommage an unsere Anfangszeit, die Anfangszeit von Il Civetto. Da sind wir in der Berliner U-Bahn hin und her gefahren und da haben wir uns gegründet, weil jemand uns gefragt hat, so ey, seid ihr eine Band? Und wir haben gesagt, dass wir eine Band sind und dann wurden wir zu einer Band. Und wir haben uns entschieden, jetzt zu unserem tatsächlich schon vierten Album, Liebe auf Eis, diese ICE-Tour zu machen. Und so fahren wir jetzt eine Woche lang durch Deutschland mit dem ICE und spielen im Schweißwaggon oder im Bahnhof und genau, fahren hin und her.
Und das, obwohl ja nun ein Streik den nächsten jagt, hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf eure Station, die ihr hattet auf eurer Tour?
Tatsächlich nicht. Wir hatten Glück, es gab keinen Streik auf unserer Tour jetzt.
Was sagen die Bahnmitarbeiter, wenn ihr da so im Speisewagen zum Beispiel ein bisschen Musik macht?
Also wir haben uns darauf eingestellt, dass wir super viel Gegenwind bekommen. Alle sind so, oh, warum jetzt hier laute Musik und so, ich will hier sitzen und arbeiten oder so. Aber tatsächlich wurden wir einfach super positiv aufgenommen. Alle haben sich gefreut, dass wir da Musik gemacht haben. Und auch in den Bahnhöfen haben sich ein richtiges Gerangel um uns gebildet und wollten unsere Musik hören. Und es ist ein bisschen genauso, wie wir früher auch in der U-Bahn Musik gemacht haben. Das ist irgendwie ein sehr ähnliches Gefühl, auch wenn es jetzt 10 Jahre später passiert.
Ja, das ist schon eine coole Geschichte, dort einfach mal so mit der Bahn durch die Gegend zu fahren. Was war so der Bahnhof mit dem eindrücklichsten Erlebnis?
Ich glaube, der witzigste Zwischenstopp war in Ulm. Da haben wir ja einfach so einen Overlay gehabt von so ja, 20 Minuten Umsteigezeit und wir haben uns die Instrumente geschnappt, sind aus dem Zug gerannt, haben da 3 Songs auf dem Bahnhof gespielt und sind wieder zurück in den nächsten Zug und ja, das war sehr aufregend und wir haben sogar auch eher so ein bisschen als Hommage an unsere Zeit früher da noch so einen Gitarrenkasten hingestellt und Leute haben uns richtig Geld gespendet und davon haben wir später einen Kaffee getrunken im Bordrestaurant.
Immerhin. Also Kaffee im Bordrestaurant ist ja auch nicht ganz billig. Da habt ihr ja gute Einnahmen gehabt. Welcher war so der schönste Bahnhof?
Boah, das lässt sich ganz schwer sagen. Wenn man tourt durch Deutschland, Österreich, Schweiz, dann kommt man irgendwann so in die Situation, dass man so sich teilweise fragt, wo bin ich eigentlich gerade, weil Bahnhöfe sehen sich ähnlich und man wacht in einem Hotel auf oder im Bus und hat so dieses Gefühl, teilweise zu verlieren, in welcher Stadt man ist. Man kennt ja so auch diese Stories von irgendwelchen so Superstars, die dann so in Paris auf die Bühne gehen und sagen, Hello Rome! Und also sowas passiert mir jetzt noch nicht, aber ich denke mal, das wird mir auch nie passieren. Aber man hat so dieses Unterwegssein und diesen Verlust von wo man gerade ist. Da muss man sich immer wieder umgucken und merkt so, oh wow, ich bin gerade in Dresden auf dem Hauptbahnhof. Und ja, muss ich immer wieder sagen und so appreciaten, wo man eigentlich gerade ist.
Hm. Welcher ist dein Heimatbahnhof? Berlin Hauptbahnhof?
Ich komme aus Berlin und ich kann natürlich sagen, mein Lieblingsbahnhof ist der Cottbusser Tor in Berlin.
Alles klar. Ihr habt angefangen wirklich mit so, wir sehen mal zu, dass wir ein bisschen zusammen Musik machen in der U-Bahn oder in der S-Bahn. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Berliner Ding. Hier in Dresden hast du keine U-Bahn oder eine S-Bahn hast du, aber da bist du auch ruckzuck außerhalb der Stadt. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, wir gehen jetzt mal in die U-Bahn?
Naja, man muss sagen, als wir angefangen haben, in der Berliner U-Bahn zu spielen oder beziehungsweise ich bin auch schon vorher einfach so ein bisschen rumgereist. Ich habe in New York in der U-Bahn gespielt, ich habe in Paris, in Barcelona in der U-Bahn gespielt. Und als wir angefangen haben, in Berlin da waren wir tatsächlich irgendwie so wirklich eine der ersten Bands. Das ist jetzt, ja, 13 Jahre her. Und da waren wir so eine der ersten Bands, die wirklich so in der U-Bahn gespielt haben. Natürlich gab es ein paar ältere Herren, die so mit verstimmter Gitarre da rumgespielt haben. Aber wir waren wirklich so die erste Band, die so mit Selbstvertrauen da reingegangen ist und Songs gespielt hat. Ganz anders zum Beispiel als zu der Zeit in New York. Da bin ich hingekommen und habe da meine Songs gespielt und habe so gemerkt, so, oh wow, ich bin hier einer der schlechtesten, die hier gerade auftreten, weil da wirklich so gute Acts einfach richtige Shows gemacht haben in der U-Bahn. Aber zurück zur Berliner U-Bahn. Ja, das war eine krasse Zeit dann. Es war einfach sehr wild. Es gab auch noch nicht diese vielen Securities. Und wir haben ja teilweise einfach sollten so viele Leute zuhören, dass Züge zum Stehen gekommen sind. Ja, wir haben dann die Securities bequatscht. Ja, komm, wir können noch zwei Songs weiterspielen. Und genau, dann kam es irgendwann zu diesem, ja, unserem Gründungsmythos, dass wir gefragt wurden, ob wir eine Band sind und wir ja gesagt haben.
Euer Name, Il Civetto, woher kommt der?
Als wir dann angefangen haben, Musik zu machen, fanden wir alles, was so deutsch war und alles, was so mit Deutschland zusammenhing, extrem unsexy. Und wir haben angefangen, auf Französisch zu schreiben, auf Italienisch, auf Portugiesisch zu schreiben, auf Fantasiesprachen teilweise oder so mit Wörtern hier aus dem Griechischen, da aus dem Türkischen oder so. Und ja, wir fanden irgendwie dieser italienische Name, dieses La Civetta, die Eule, fanden wir irgendwie super cool und haben uns Il Civetto genannt. Auch einfach, weil ja, dieses Bild von der Eule, die ihren Kopf um 270 Grad drehen kann, während Menschen ja wahrscheinlich nur so 90 Grad oder so vielleicht ein bisschen mehr schaffen, so ein bisschen mit diesem, ey, wir schauen über den, nicht nur über den Tellerrand, sondern noch weiter, das fanden wir cool. Ah, und Civettare heißt flirten. Und das fanden wir natürlich damals sehr passend.
Euer Album hat ja das Wort Liebe ja auch immer wieder mal so ein bisschen in den einzelnen Songs mit drin. Seid ihr Romantiker alle so in der Band oder bist du der einzige Romantiker? Wie seid ihr so drauf?
Wir sind, ja, kleine Romantiker.
Das erklärt dann auch so die Vorliebe zu sagen, komm, wir machen Musik und wenn es in der U-Bahn ist.
Zum Beispiel.
Wenn man bei Wikipedia euch nachguckt, steht dort das Etikett Fusion Pop. Stammt das von euch? Ist das passend eurer Meinung nach? Was denkst du?
Ich glaube, alle Musikerinnen tun sich sehr schwer mit Etiketten. Und ob man jetzt einfach nur Pop zu unserer Musik sagt oder Indie-Pop oder meinetwegen Global-Pop, Fusion-Pop, das sind alles so Begriffe, wo ich mir so denke, ja, irgendwer braucht halt diese Begriffe, um damit sich Assoziationen auftun. Und bei Pop denken viele an Britney Spears oder Taylor Swift. So eine Musik machen wir auf jeden Fall nicht. Deshalb finde ich manchmal, Fusion Pop ist gar nicht so eine schlechte Bezeichnung im Sinne von, ey, wir machen Popmusik, aber da sind Einflüsse von ganz, ganz vielen Orten. Da sieht man die Vielfältigkeit in unserer Band. Wir haben unser Gitarrist Dani, der kommt aus dem Jazz. Dann haben wir unser Bassist Dani, unser Gitarrist Robert, der kommt so aus der Punkmusik. Ich habe früher mit meiner Kinder-Sopranstimme Oper gesungen. Und da ist so ein Melting Pot einfach, der ganz, ganz viel entstehen lässt. Und man merkt, dass wir nicht einfach nur Popmusik machen, sondern da ist ganz, ganz eine große Vielfältigkeit da. Deshalb, ich finde es, ich habe den Namen nicht selber gewählt oder wir haben uns das nie selber uns als Fusion Pop bezeichnet oder so, aber ich finde es gar nicht so schlecht.
Aber wenn dann so die verschiedensten musikalischen Hintergründe miteinander verschmelzen, Melting Pop könnte es sein.
Ja, das hat, Melting Pop hat auch schon mal jemand so gesagt, so, ja,
liegt aber auf
so
ein bisschen
als Joke.
Ja, liegt auf der Hand. Du hast Oper gesungen als Kind?
Genau, als Kind, ich war in der Schule und die Lehrer gingen zu meinen Eltern und waren so, ey, der Junge, der hört einfach nicht, der, keine Ahnung, macht nicht, was er tun soll, lernt nicht richtig und so. Und wir haben das Gefühl, so der muss irgendwie gefördert werden bei irgendwas. Und ich war schon immer, bin ich durch unsere Straße gegangen damals und habe meinen besten Schulfreund abgeholt und habe auf diesem Weg von meiner Haustür zu seiner Haustür gesungen und gepfiffen und so. Und die ganze Straße kannte mich als so, ey, den Sänger oder so. Oder da war ich 5. Und dann haben meine Eltern gesagt so, ey, wir stecken den mal in Chor. Und dann die Leute im Chor haben gesagt so, ey, der braucht unbedingt so einzelne Förderung. Und dann hatte ich, ja, richtig so Gesangsunterricht. Und genau, für meine Gesangslehrerin war dann so dieses so, oh, das ist so ein Talent als Sopran. Und dann habe ich hier wirklich überall bei allen möglichen Proben mitgemacht. Einmal war ich bei Proben dabei von Mozart in der Zauberflöte einen von diesen drei Engeln zu singen. Genau, und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, so ey, dieses spätestens im Stimmbruch habe ich gemerkt, so ey, Oper und klassischer Gesang, auch dieses ganze, ja, teilweise habe ich so kirchliche Sachen gesungen, das gefällt mir alles inhaltlich überhaupt nicht. Und dann bin ich ja umgestiegen auf das, was wir jetzt machen und bin sehr glücklich damit.
Klar. Gibt es da noch sowas aus der klassischen Musik, wo du heute noch sagst, das ist toll? Das ist einfach tolle Musik?
Ey, klassische Musik ist wunderbar. Eigentlich alles gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm.
Wie bist du zum Pop gekommen? Logisch, Stimmbruch, da kannst du auf einmal nicht mehr so mit Engels klarer Stimme singen. Das bedeutet, du musst dann irgendwie mit dem klarkommen, was die Gene für dich vorbestimmt hatten, so als Gesangshöhe. Was war so die Sorte Popmusik, die dich begonnen hat zu begeistern, so als Heranwachsender? Welche Bands, welche Musiker, welche Interpreten waren das?
Ich glaube, ich muss damit enttäuschen, dass ich jetzt gar nicht so große Vorbilder habe im Pop-Bereich. Natürlich habe ich die Beatles gehört und natürlich habe ich alles Mögliche gehört, was es einfach so gab in der Zeit oder was so groß war, als ich aufgewachsen bin. Aber vor allen Dingen hat mich begeistert damals all diese Musik, die wir jetzt im Radio oder so gar nicht zu hören bekommt, sondern die man zu hören bekommt, wenn man rumreist, wenn man Taxi fährt in Frankreich, wenn man auf einer Party ist in Griechenland. So, das war so die Musik, die mich immer inspiriert hat, irgendwas Neues zu schaffen, ja, aus diesem so Konzept auszubrechen, dass es so, viele Menschen haben ja hier dieses Konzept von so, okay, es gibt so lokale Musik aus Deutschland und dann gibt es so Musik aus Amerika. Und beides war für mich immer relativ uninteressant, sondern mich hat diese Musik aus Südeuropa interessiert, die Musik aus Afrika, die Musik aus Lateinamerika, das waren so die hauptsächlichen Einflüsse, die für mich immer relevant waren.
Das sind ja dann auch so die nationalen Popmusiken, zum Beispiel in Frankreich, also was ja auch im Radio stattfindet, dort im französischen Radio, wo Sachen dabei sind, von denen du hier praktisch nichts mitbekommst.
Genau, genau.
Ja. Ihr seid, du sagst die Legende, entdeckt worden in der U-Bahn oder in der S-Bahn.
In der U-Bahn.
Ist da jemand auf euch zugekommen, hat gesagt, hier, hallo, mein Name ist Müller, ich bin von der Plattenfirma XY, ich würde euch einfach mal so jetzt ganz spontan unter Vertrag nehmen. Wie ist das passiert?
Wir haben mit der Band eine super, super lange Reise durchgemacht. Wir hatten diese Gründungssituation, dass wirklich einfach jemand uns gefragt hat in der U-Bahn, ey, seid ihr eine Band, wollt ihr auf meiner Party spielen? Und wir, die da einfach mit Gitarre und Saxophon so kleine Partys gemacht haben in der U-Bahn, haben gelogen und gesagt, ja, wir sind eine Band. Und dann mussten wir auf der Party spielen, weil wir schon zugesagt hatten. Und so wurden wir zu einer Band. Und dann ging es irgendwie immer weiter. Dann sind wir in diese Berliner Techno-Club-Szene gerutscht. Da haben wir dann nachts um 6 oder morgens um 6 vor einem Publikum gespielt, was überhaupt nicht fassen konnte, dass da auf einmal echte Instrumente und echte Musikerinnen auf der Bühne stehen. Und dann haben wir angefangen, diese Mehrsprachigkeit zu machen. Wir haben französische Texte geschrieben, portugiesische Texte geschrieben. Dann sind wir getourt, aber nicht nur in Deutschland, sondern in Istanbul, in Ungarn, in Kopenhagen, wirklich einfach in einfach kleinen Clubs, aber hier und da, das war nicht so auf Deutschland bezogen. Und dann haben wir in der Pandemie gemerkt, ey, wir haben keine Lust, immer wieder unsere Texte zu erklären. Mhm. Wir haben Lust, dass Menschen uns verstehen. Wir haben Lust, ja, das Musikmachen so richtig als Beruf zu sehen. Und dann haben wir unser letztes Album Späte del Sol geschrieben, wo wir es, ja, glaube ich, geschafft haben, dieses Reisende, dieses Südeuropäische, dieses Nicht-Deutsche in die deutsche Sprache zu übertragen. Und das ist was Menschen ganz, ganz doll mit unserer Musik verbinden. Es ist deutschsprachig, aber es fühlt sich nicht nach Deutsch an.
Und das muss ich sagen, da hast du total recht, weil das habe ich auch so beim Anhören von dem Album festgestellt, dass, ja, alles deutsche Texte, aber die Musik dazu ist nicht, also so vom Sound her, von der Instrumentierung, von den Rhythmen her, so das Typische, was man so aus deutscher Popmusik so erwartet. Da hast du total recht.
Ja. Nachdem wir das letzte Album geschrieben haben, haben wir uns dann gedacht, so, ey, wir haben unseren Sound gefunden, wir machen jetzt weiter mit diesem Sound, den wir beim letzten Album hatten, aber haben so gemerkt, ey, man kann nicht einfach nochmal das gleiche Album schreiben, sondern man muss sich nochmal erneuern, man muss noch einen Schritt weitergehen, man muss diese Veränderung zulassen, man muss auch sich selber mitverändern. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt und ganz, ganz intensiv an diesem neuen Liebe auf Eis Album gearbeitet. Wir waren zum Beispiel in den Hansa Studios in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Legende.
Ja, das sind einfach, ja, so eine legendäre Studios wirklich, wo wir beim ersten Mal, als wir da waren, waren wir so ganz ehrfürchtig, aber zu diesem Album haben wir es dann, ja, irgendwie geschafft, uns diesen Raum so zu eigen zu machen, da die Schuhe auszuziehen, den ganz selber nochmal einzurichten, die Instrumente zu verschieben, da stehen so altehrwürdige Flügel rum, wo David Bowie schon drauf aufgenommen hat und so, genau, und wir haben diesen Raum so zu unserem eigenen Raum gemacht und wirklich diese, ja, Kreativität flowen lassen, neu geschrieben und, ja, was ganz, ganz Schönes, Neues geschaffen, und das hört man auf dem neuen Album Liebe auf Eis.
Wart ihr da sehr ehrfürchtig im ersten Moment, als ihr da rein seid in diese legendären Hansa-Studios, wo die Depeche Mode Platten gemacht haben, David Bowie, Iggy Pop, wer auch immer. Irre viele Leute, irre viele Legenden. Merkt man das so, wenn man da so reingeht? Schwebt da was in der Luft?
Wir waren das erste Mal, als wir reingegangen sind, wirklich sehr, sehr ehrfürchtig. Wir waren so, oh wow, alles sieht auch noch so nach diesen 70er Jahre aus. Und man hat so diese Bilder von diesen Typen so in Schlaghose und so. Das hat man noch so vor Augen. Und genau, denkst du so, oh wow. Ich habe es geschafft, so als Musiker hier hinzukommen und hier aufzunehmen. Und richtig gut ist es aber wirklich erst geworden, als wir gesagt haben, so, nee, das ist jetzt unser Raum. Wir sind hier jetzt 2 Wochen und wir haben einfach überall so unsere Mikrofone aufgestellt, auch wenn die vielleicht nicht so gut sind. So, ey, im Endeffekt kommt es darauf an, was macht man aus so einem Raum? Wie richtet man sich das da ein? Was bringt man selber dafür in den Vibe rein? Hm.
Wie weit wart ihr dann schon fertig mit euren Songs, bevor es ins große, teure Studio geht? Weil da ist ja Studiozeit ja, glaube ich, ja dann wirklich auch straff limitiert. Nach den 2 Wochen ist Schluss, oder die Plattenfirma sagt, Freunde, ist leider nicht im Budget. Ihr müsst fertig werden. Stimmt?
Als wir ins Hansa-Studio gegangen sind, hatten wir die Songs schon einigermaßen geschrieben. Wir haben aber noch sehr viel rumexperimentiert da drin, und es wurde uns auch immer wieder gesagt, so, ey, sowas macht niemand mehr. Niemand leistet sich das mehr, wirklich in so ein gutes Studio zu gehen und da so richtig aufzunehmen mit ganz, ganz vielen analogen Vorverstärkern und ganz, ganz viel altem Equipment. Da sind so Bandmaschinen, so analoge Federhallmaschinen, so, das sagt jetzt wahrscheinlich vielen gar nichts, aber ja, das ist wirklich was man appreciaten muss. Und genau, und dann hatten wir natürlich die Songs, die Kreativität, die wir von da mitgenommen haben, haben wir dann noch weitergetragen in unser Studio, beziehungsweise ins Studio im Berliner Funkhaus von unserem Produzenten Ralf Christian Meyer. und haben da natürlich dann noch weiter daran gearbeitet.
Nun weiß ich ja, wie es einem Musiker immer geht. Eigentlich ist man nie wirklich fertig mit der ganzen Sache, aber man muss ja trotzdem irgendwie Schluss machen mit dem Album, weil irgendwann ist die Zeit rum, irgendwann drängen Termine. Wie gut seid ihr darin, zu sagen, so, lass gut sein, das ist jetzt gut für den Moment?
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Ich bin nicht so gut da drin, Songs loszulassen, sondern ich will immer weiter daran rumformen und so. Bin ganz spät erst, dass ich so sage, so, ey, jetzt lieber nicht mehr weiter daran arbeiten. Und ich meine, so ein Album rausbringen ist wie, wenn so ein Kind 18 wird und aus dem Haus geht und dann kann man nicht, man kann halt nicht mehr, ja, man weiß nicht mehr, was macht er jetzt, wo geht's jetzt hin, sondern man muss das Kind loslassen.
Ab jetzt gehört ja das Album sowieso nicht mehr euch, sondern dem Publikum.
Genau.
Ich habe da Anfang des Jahres gestaunt, ihr wart dann plötzlich mal Musiktipp im Fernsehen, was ja eigentlich nur so den sehr oft etablierten Namen passiert. Wo man sagt, ah ja, Pink hat ein neues, okay. Oder Lady Gaga, ach so, aha, so klingt das. Mhm. Und dass dann der, weiß ich nicht, ProSieben Musiktipp oder NTV Musiktipp. Wie passiert das für euch als einen Namen, der nun nicht so der Oberbekannte ist, dort einen Musiktipp zu bekommen?
Na, für uns ist es erstmal super krass überwältigend, wie viele Menschen uns plötzlich zuhören, wie viele Menschen uns entdecken und auf einmal unsere Musik feiern. Und natürlich ist es auch einfach super, super schön für uns, dass wir diese Chance bekommen, so eine große Plattform zu bekommen. Mhm. Sei es jetzt in Radiointerviews, sei es, dass Radios unsere Songs auf ihre Listen nehmen und die in der Rotation laufen lassen. Sei es, dass wir diese Spots im Fernsehen bekommen, sei es, dass wir ja auf Social Media da überall auftauchen. Das sind alles so Sachen, die für uns relativ neu sind, wo wir ja unglaublich dankbar dafür sind und so das Gefühl haben, so wow, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die an uns glauben und die glauben, dass das viele Menschen mögen können und dass es nur erstmal alle Leute erreichen muss.
Ja, für mich ist so der Musiktest, wenn ich es im Auto hören kann und im Auto mögen kann, dann bin ich damit fein mit der Musik. Vor allen Dingen, wenn man ein Album auch mal so eine Dreiviertelstunde am Stück durchhören kann. Und das geht mit eurem Album auf jeden Fall. Also es ist abwechslungsreich, es ist schon interessant gemacht, wie ihr euch so diesen Themen in den Texten auch musikalisch nähert. Also ich sag mal so, Automusik habt ihr auf alle Fälle hingekriegt. Das ist eigentlich auch so der Weg, wo man sagt, jetzt kann man auch im Radio gespielt werden, weil Radio hören findet ja oft im Auto statt. Na? Ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Menge Leute geben wird, die jetzt sagen so, jetzt wo der Frühling anfängt, jetzt wo es wärmer wird draußen, wo die Sonne länger scheint, wo man auch wieder mehr Leichtigkeit hat, vor allen Dingen nach so einem langen grauen Winter, dass man sagt, Mensch, Il Civetto, hau ich jetzt mal rein für ein bisschen Sonne auf meiner Autofahrt.
Ja, hoffen wir es. Würde mich freuen.
Hattet ihr so Sommersonne, so Feel-Good-Feeling auch im Herzen, als ihr das aufgenommen habt? Wolltet ihr so ein sommerlich leichtes und angenehmes Album machen?
Wir nennen uns ja selber oft mit so einem Augenzwinkern, wie du gerade hier auch gezwinkert hast, Sommerband. Das kam auch so ein bisschen daher. Ina Müller hat mal bei Inas Nacht gesagt, hey, hier ist die beste Sommerband, die beste Festivalband und so. Und wir verstehen uns selber auch ein bisschen so, als wir sind eine Band, die einfach im Sommer super viel tourt. Wir sind super viel auf Bühnen im Sommer. Wir spielen auf, letztes Jahr haben wir auf 45 Festivals gespielt und das machen ganz, ganz wenige nur. Mhm. Aber das ist so, ja, so ein Kern von der Band. Und ich habe tatsächlich aber den Eindruck, Lieber auf Eis hat nicht nur dieses Sommerliche, sondern Lieber auf Eis hat was sehr, sehr Positives, aber es hat was Positives in einem Gefühl von, ja, wie soll man sagen, so ein Zeitgeistgefühl von, der Welt geht's eigentlich gerade nicht gut. Wir haben einen Klimawandel, der politisch eigentlich fast ignoriert wird, oder es gibt so ein paar Greenwashing-Aktionen, die Politik macht, um so zu tun, als würde sie den Klimawandel angehen. Wir haben Kriege, es ist alles gerade nicht schön, es ist alles gerade sehr, sehr dunkel. Und wir haben versucht, in dieses Dunkel, dieses Schöne, diesen kleinen Fleck Utopie hineinzusetzen. Und das ist für mich Liebe auf Eis. Es ist was Schönes, es ist was Warmes, es ist was nostalgisch, vielleicht auch an diese naive Kindlichkeit zurückdenkendes innerhalb von einer Welt, die ja gerade sehr dunkel und sehr grau erscheint.
Und ich habe das Gefühl, dass gerade wenn die Zeiten schwierig werden und auch sehr grau werden und schwer werden, steigt das Bedürfnis nach positiver Musik. Ich habe heute Mittag mit Bosse gesprochen. Der hat ja auch ein sehr positives Album hingelegt. Sein letztes Album, auch die aktuelle Single, ist auch wieder sehr positiv und er sieht das ganz genauso. Der sagt, in dieser Zeit braucht man positive Musik. Musik, die einem auch mal ein gutes Gefühl gibt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Menschen brauchen das auch gerade sehr. Gerade nach dieser ganzen Ansammlung von jetzt ist was Schreckliches und das ist auch schrecklich und jetzt kommt noch was, das ist wieder auf eine andere Art und Weise schrecklich. Erst Corona, jetzt Krise, dann plötzlich ist Krieg, dann ist Inflation und irgendwie ist, man hat irgendwie nicht das Gefühl zum Durchatmen zu kommen, weil auf an der nächsten Straßenecke ist schon wieder was Unangenehmes.
Ja.
Ja. Alles, was ich habe, ist so bei mir am meisten in der Sommersonne viel gut Ecke hängen geblieben. Was ich so toll finde, ist, dass der Song auch noch Tempo hat. Der ist leicht, der federt und hat Tempo. Wie ist es zu dem Song gekommen?
Als Jugendlicher und auch schon als Kind war ich ganz, ganz krasser Seed-Fan. Seed war damals für mich so der Inbegriff von dem Berlin, in dem ich aufgewachsen bin. Dieses Multikulturelle, dieses ja, Melting Pot von Diversität, dieses ja, im Sommer draußen Caipirinha trinken auf dem Karneval der Kulturen. Und Seed stand so für dieses Berlin. Und jetzt vor kurzem, vor einem Jahr oder so, war ich auf einem Konzert und habe da Frank Delay kennengelernt, der ja da einfach auf dem Konzert war und wir haben uns super, super gut verstanden und haben Nummern ausgetauscht und dann haben wir angefangen zu schreiben, dann haben wir irgendwann mal telefoniert und ja uns einfach richtig, richtig gut verstanden und uns mittlerweile auch ein bisschen angefreundet und ja, haben uns entschlossen, den Song zusammen zu machen. Ich habe Frank eine Skizze geschickt von Alles, was ich hab und er fand den Song mega und hat direkt irgendwie Ideen gehabt, was er darauf machen will und dann haben wir ja zusammen diesen Song fertig gemacht und ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich über den Song. Es ist wirklich ein, ja, so ein Herzstück von unserem Album.
Boys to Cry, wann hast du das letzte Mal geweint? Wann hast du das letzte Mal geweint? Ich habe tatsächlich auch überlegt, mir ist es nicht mehr eingefallen.
Aha. Wir haben diese Frage auf Instagram gestellt und wir haben ganz, ganz krasse Antworten bekommen. Wir haben gefragt, wann hast du das letzte Mal geweint? Und vor allen Dingen hat man gemerkt, 90%, die uns geschrieben haben, waren Frauen. Und wir haben aber dann nochmal gefragt, so ey, es geht in dem Song Boys to Cry, der jetzt rauskommt, um ja, so eine sensible Männlichkeit. Es geht um Geschlechteridentität. Es geht darum, ja, mit diesem Unbehagen aufzuwachsen, kein Macho-Mann sein zu wollen. Und aber irgendwie in die Welt zu gucken und zu schauen, ey, ich bin umgeben von James Bond und Rambo und das sind so die Helden der Kindheit. Wir haben diese Frage gestellt und Männer, die uns geantwortet haben, haben ganz, ganz viel gesagt, ey, ich weiß es nicht mehr, wann ich das letzte Mal geweint habe. Vielleicht war es in meiner Kindheit.
Ich habe ja von meiner Tochter gelernt, dass viele Frauen weinen, weil es ihnen dann besser geht. Das ist, glaube ich, etwas, was wir Männer irgendwie nicht so richtig hinkriegen. Ich weiß nicht warum, woran das liegt, aber ich bin, seitdem mir meine Tochter das eröffnet hat, irgendwie ein bisschen neidisch auf sie.
Ja, sie sagt, kann so sein.
Sie sagt, da braucht auch nicht viel dazu, aber wenn es mir mal nicht so, wenn mich ein bisschen was drückt, ich weine dann einfach mal und danach geht es mir wieder prima. Und das ist was wir Männer irgendwie nicht so richtig können.
Ja, ich glaube, das
nicht
ist
gut gelernt haben.
Es ist auf jeden Fall so, dass Männer in unserer Gesellschaft nicht lernen zu weinen, nicht lernen, auch Gefühle zu zeigen. Und das ist was, worum es geht. Wir Männer müssen uns emanzipieren. Wir müssen da hinkommen, unsere Gefühle zeigen zu können. Sonst geht es immer so weiter und ja, wir werden nie überwinden, dass wir in einer sexistischen Gesellschaft leben.
Hm. Du bist mit deiner Band am 12. April im Beatpool in Dresden.
Genau.
Wart ihr da schon mal oder wart ihr woanders in Dresden?
Wir haben schon häufig in Dresden gespielt, aber noch nie in so einer großen Location wie im Beatpool. Und für uns ist es was ja super Besonderes, jetzt auf einmal in so großen Venues zu spielen und Leute kommen und Leute singen auf Konzerten, die Songs, die wir ja klein irgendwie im Studio geschrieben haben, auf einmal in diesen großen, großen Hallen singen Menschen diese Songs mit und ja, teilen mit uns ihre eigenen Gefühle, die sie damit haben. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Karten für den 12.04. im Beatpool. Kommt vorbei.
Wenn du an Dresden denkst, weil ihr seid schon mehrfach hier in der Stadt gewesen, was fällt dir ein, wenn du an Dresden denkst? So ganz spontan.
Ich hatte früher sehr viele gute Freunde, die hier studiert haben und war sehr oft auf ganz wilden Partys. Da denke ich jetzt an ganz viel, was ich jetzt nicht unbedingt teilen muss.
Alles klar. Gibt es irgendwo eine Ecke in Dresden, die du gerne magst?
Ja, wir waren immer in der Neustadt. Ja.
Klar, das verstehe ich. Na, da ist ja auch eine Menge los. Da ist an jeder Straßenecke was anderes. Man kann da herrlich einen Abend und eine Nacht sich um die Ohren hauen.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Wie wird eure Show sein, wenn ihr im Beatpool seid? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe ja schon erzählt, dass wir so dieses, ja, so ein bisschen spontane, dieses mit den Menschen zusammen live in der U-Bahn, dass wir dass wir diese Sachen so mitbringen. Und ich habe das Gefühl, auch auf diesen großen Bühnen spürt man das, dass wir nicht erst seit gestern Musik machen, weil wir irgendeinen Hit hatten auf einmal im Radio, sondern ja einfach ganz, ganz lange gelernt haben, zusammen mit dem Publikum zu interagieren. Da entsteht einfach ein ganz, ganz warmer, ganz, ganz hitziger Vibe von, ey, wir nehmen uns hier alle an den Händen und feiern zusammen diesen Abend.
Du hast gesagt, ihr seid ganz viel und ganz oft auf Festivals unterwegs. So Festivalauftritte sind ja auch so eine ganz besondere Geschichte, weil die Leute, die dort hinmarschieren, sind nicht unbedingt die, die wegen euch da sind, sondern wegen irgendeinem Headliner, der 3 Stunden später dran ist als ihr. Ihr könnt davon ausgehen, dass also ihr nicht die Hauptattraktion so seid, sondern dass es vielleicht, wenn es gut läuft, ein Teil der Menschen mit was mit euch anfangen kann, der Rest lernt euch gerade kennen. Inwiefern unterscheidet sich das für euch von einem Konzert, wo nur Leute da sind, die wegen euch da sind?
Ich meine, der große Unterschied zwischen einer, ich sag mal so Hallenshow von uns und einem Festivalauftritt ist einfach wirklich dieses, bei einer Show von uns können wir uns unglaublich viel Zeit nehmen. Wir können mit den Leuten zusammen eine gemeinsame Atmosphäre schaffen. Wir können was über die Songs erzählen auf der Bühne. Und bei einem Festivalauftritt kommt man auf die Bühne und ist so angezündet. Die Leute werden aktiviert. Es gibt so, ja, einfach dieses, es ist meistens ein kürzeres Set. Und ich habe das Gefühl, so ein Festivalauftritt ist immer, die Menschen so von null aufzubauen und dann so gegen Ende vom Konzert sind alle so schweißnass und so, ja, super erschöpft und super glücklich nach so einem Konzert von uns.
Wie lang ist so ein Festivalauftritt von euch so im Schnitt?
Naja, man hat da so Playtimes einfach. Meistens spielen wir so eine Stunde. Das ist so ein gewöhnliches Set auf dem Festival.
Also ein leicht komprimiertes Konzert.
Genau, so ein Konzert, wo wir halt nicht die ruhigen Balladen und sehr intimen Songs spielen, die wir jetzt aber auf unserer Tour spielen. Wie zum Beispiel am 12.04. in Dresden.
Ich bedanke mich sehr.
Ja, dankeschön.
Axe trifft Il Civetto. Ihr neues Album heißt Liebe auf Eis. Das gibt's überall, wo es Musik gibt, zum Download, zum Streamen und auch auf CD. Il Civetto sind auf Tour. Am 12. April sind sie in Dresden im Beatpool. Einen Tag später im Steintor-Varieté in Halle und Anfang August in Jena. Mehr zur Tour und alles Wichtige findet ihr auch im Netz auf ilcivetto.de. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.